Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr wünschen. Es ist mir eine große Freude, heute Abend im Kolloquium Phänomenologicum Herrn Professor Michael Hampe von der ETH Zürich hier herzlich willkommen zu heißen. Damit geht ein lang gehegter Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Husserl-Archivs in Erfüllung. Denn mit Michael Hampe dürfen wir einen unserer profiliertesten Vertreter der gegenwärtigen Philosophie begrüßen, der zudem in den letzten Jahren auch über die engeren Zunftgrenzen hinaus sich als philosophischer Autor einen bedeutenden Namen gemacht hat. Ich darf hier nicht nur auf sein bloß viel rezensiertes, sondern auch viel gelesenes Buch »Das vollkommene Leben – Vier Meditationen über das Glück« verweisen. 2009 im Hansa Verlag erschienen, wurde es bereits 2011 bei DTV in einer Taschenbuchausgabe herausgebracht. Auch das 2011 ebenfalls bei Hansa erschienene Buch Tunguska oder Das Ende der Natur, in dem der Autor ein fiktives Gespräch zwischen einem Physiker, Philosophen, Biologen und Mathematiker über die Idee der Natur inszeniert, hat in der kunstvollen Verbindung von Argument und Erzählung in der Öffentlichkeit ein breites Echo gefunden. Trotz dieses Bekanntheitsgrades als Autor erlauben Sie mir, Ihnen gleichwohl Herrn Hampe noch kurz in den Stationen seiner akademischen Vita vorzustellen. Michael Hampe wurde 1991 in Hannover geboren. Er studierte Philosophie, Psychologie und Germanistik an den Universitäten Cambridge und Heidelberg, wo er 1984 den Magistergrad erworben hat. Von 1984 bis 1989 war er am Heidelberger Philosophischen Seminar wissenschaftlicher Mitarbeiter. Parallel dazu erfolgte in diesen Jahren ein Studium der Biologie mit den Schwerpunkten Neurobiologie und Genetik. 1989 wurde Herr Hampe in Heidelberg mit der Dissertation »Die Wahrnehmung der Organismen« über die Voraussetzungen einer naturalistischen Theorie der Erfahrung in der Metaphysik Whiteheads promoviert. In Heidelberg arbeitete er danach als wissenschaftlicher Assistent und wurde hier nach der 1994 mit einer Schrift über Gesetze erfolgten Habilitation Oberassistent. 1994 wurde er mit dem Gerhard Hess Förderpreis der DFG ausgezeichnet. Neben diversen anderen internationalen Forschungsaufenthalten war Herr Hampe von 1990 bis 1992 als Visiting Professor für Philosophie am Trinity College in Dublin. Von 1994 bis 1995 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ab 1997 lehrte Herr Hampe als Professor für theoretische Philosophie an der Universität Gesamthochschule Kassel. 1999 übernahm er einen Lehrstuhl an der Universität Bamberg. Seit dem Wintersemester 2003/2004 ist Michael Hampe ordentlicher Professor für Philosophie an der ETH Zürich und Mitglied des Zentrums Geschichte des Wissens. Seine gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte liegen zum einen im Bereich der Philosophie und Geschichte der Erfahrungswissenschaften, wie auch in kritischer Theorie und Metaphysik. Dazu kommen als weitere Forschungsschwerpunkte Untersuchungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit und besonders auch die Frage von Techniken der Selbsterkenntnis. Hier leitet Herr Hampe derzeit ein vom Schweizer Nationalfonds finanziertes Forschungsprojekt zur Geschichte therapeutischen Philosophieverständnisse von Spinoza bis Cavell. Sie werden es mir nachsehen, wenn ich es bei diesen nur ausschnittshaften Vergegenwärtigungen belasse und nicht noch die umfangreiche Projekt- und Publikationsliste von Herrn Hampe im Einzelnen vorstellen. Denn wie Sie freue ich mich darauf, wenn jetzt unser Gast selbst das Wort ergreift. Liebe Hampe, ich freue mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten, den Sie überschrieben haben, Leben, Subjektivität, Anpassung.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Gander, für diese doch nicht nur ausschnitthafte Vorstellung. Wie Sie an meinem Haarschopf sehen, bin ich nicht 1991, sondern 61 geboren. Aber das haben Sie sich wahrscheinlich gedacht. Sowieso. Ich werde einen Text ablesen. Das ist nicht so schick, so spät am Abend. Ich hoffe, es wird nicht zu ermüdend für Sie, aber ich habe ein bisschen eine Überlänge, was die thematische Konstellation angeht. Und wenn ich frei sprechen würde, würde ich wahrscheinlich die Zeit noch mehr überziehen. Deshalb werde ich es so ordentlich ich kann vorlesen. Und ich habe Ihnen die Zitate, die im zweiten Teil des Textes vorkommen und vor allen Dingen Wittgensteins Philosophie der Mathematik betreffen, auch abgezogen. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Vielleicht können Sie zu zweit hineinschauen. Der Kontext des Textes ist ein Projekt über die Geschichte des Anpassungsbegriffes. Assimilation und Transformation ist die Überschrift, das wir in Zürich verfolgen, wo es darum geht, wie der Anpassungsbegriff aus der Schauspielkunst, der Schauspieler, der sich an seine Rolle anpasst, in die Biologie, der Organismus, der sich an die Umwelt anpasst und von dort in moralische Beurteilungen. Menschen haben sich anzupassen an die Moralvorstellungen, in denen sie existieren, oder sie müssen angepasst werden, wie er im 19. Jahrhundert diese Wanderungsbewegung von der Kunst in die Biologie und dann in die Moralvorstellungen genommen hat. Wie so üblich in solchen Projekten fällt der Philosophie dabei die Aufgabe einer grundsätzlichen Begriffsklärung zu. Und das, was ich Ihnen jetzt vorlese, ist ein Teil dieser Begriffsklärung des Anpassungsbegriffes. Ein Stein passt sich an nichts an, sondern ist einfach da. Die Fähigkeit zur Anpassung ist eine Besonderheit von Lebewesen. Im Folgenden gehe ich von dieser Anpassungsfähigkeit der Lebewesen aus und nicht von der etymologisch ältesten Bedeutung der Anpassung, die mit der Aufforderung an Menschen verkoppelt ist, sich Gott gleich zu machen, sich dem Göttlichen anzupassen. Warum ich diesen Ausgangspunkt wähle, sollte noch in der Relevanz des Lebensbegriffes für meine Überlegung deutlich werden. Alle Lebewesen stellen Verbindungen zu anderen Wesen her. Die aristotelischen Charakteristika der Lebendigkeit, Ernährung, Fortpflanzung, Wahrnehmung und selbstständige Fortbewegung beruhen alle auf der Fähigkeit eines Wesens, Verbindungen zu anderen Wesen herzustellen. Wenn ich von der Herstellung der Verbindungen spreche, so unterstelle ich dabei eine Aktivität. Und genau das ist vielleicht das Offensichtlichste an lebenden Wesen. Sie existieren nicht einfach wie der Stein in Kausalverhältnissen, in denen dieses oder jenes mit ihnen geschieht, sondern ein Organismus verhält sich zu seinen eigenen Teilen und zu seiner Umwelt aktiv. Und die allgemeinste Charakterisierung dieser Aktivität ist die zu sagen, dass ein Organismus in der Lage ist, Verbindungen herzustellen. Eine Pflanze, die sich von Wasser und Mineralien ernährt, stellt über ihre Wurzeln Verbindungen zu diesen Nährstoffen her. Ein sich geschlechtlich fortpflanzendes Lebewesen muss eine Verbindung zu seinem Geschlechtspartner herstellen. Ein Tier, das etwas wahrnimmt, stellt eine Verbindung zu einem Gegenstand und dessen Wahrnehmungsqualitäten her. Und ein zur selbstständigen Fortbewegung fähiges Wesen kann sich selbst mit verschiedenen Örtern als Plätzen von gesuchten Objekten, die nicht als bloße Örter Ziel seiner Bewegungen sind, sondern in der Regel als assoziative Symbole mit Bedürfnisbefriedigung verknüpft werden. Der Wald mit dem Bach, die Lichtung mit den Rehen, der Berg mit der Höhle und so weiter. Anpassung an ein Nahrungsmittel, an einen Geschlechtspartner, ein Wahrnehmungsobjekt oder eine assoziativ symbolisch aufgeladene Landschaft können als das Resultat der wiederholten Herstellung von Verbindungen angesehen werden. Auch dazu sind vermutlich allein Lebewesen in der Lage. Sie sind nicht nur aktiv, sondern sie sind in Mustern aktiv, die sie selbst wiederholen. Eine Pflanze öffnet ihre Blüte am Morgen und schließt sie am Abend immer wieder. Ein Zugvogel fliegt jedes Jahr dieselbe Wanderroute. Ein werbender männlicher Stichling schwimmt immer wieder eine bestimmte Bahn vor dem umworbenen Weibchen. In der elementarsten Form findet Anpassung durch die Ausbildung von anatomischen Strukturen und Gewohnheiten, das heißt durch die Entstehung räumlicher und zeitlicher Muster statt. So passt sich etwa eine Birke auf einer Nordseeinsel durch ein spezifisches Wachstum an die dortigen Witterungsbedingungen an, ja sogar an die Richtung des Windes, dem sie am meisten ausgesetzt ist. Das ist nicht einfach ein Ursache-Wirkungsverhältnis wie bei einem Stück Holz, das von einer Axt gespalten wird, sondern der Wachstumsprozess, in dem sich eine anatomische Besonderheit ausbildet, ist selbst ein reflexiver Vorgang, in dem sich das stoffwechselnde Lebewesen in Regelgrößen, deren Stellgrößen verändert werden, auf seine eigene Lebensgeschichte bezieht. Auch Subjektivität hat, so möchte ich behaupten, mit dieser Fähigkeit von Lebewesen zu tun, Verbindungen herzustellen und dabei wiederholbare Muster auszubilden. Moderne Theorien der Subjektivität, die diese etwa als die Fähigkeit zur Ausbildung einer Perspektive auf die Welt auffassen oder als Reflexivität, als das Für-sich-Sein eines Wesens in seiner Welt, betonen diesen Zusammenhang zwischen Subjektivität und Lebendigkeit weniger. Das hat viele Gründe, die mit der Geschichte der Physik auf der einen Seite und Descartes' Abkopplung des Nachdenkens über Subjektivität von der Betrachtung der Lebewesen zu tun haben. Auf diesen modernen Anti-Aristotelismus kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich kann ihn deshalb auch nicht außer Kraft setzen, sondern möchte mein Verständnis von Subjektivität mit diesem Bezug auf Aristoteles einfach neben die gegenwärtig noch verbreiteten, eher kartesisch orientierten Sätzen. Versuche der antikartesianischen Fortführung eines an den Phänomenen des organischen orientierten Nachdenkens über Subjektivität haben freilich selbst inzwischen schon eine Tradition in der Neuzeit. Das fängt mit Humes Theorie der Gewohnheit an und setzt sich über Goethes Vorstellung des Geistes als eines verbindungssuchenden und verbindungsstiftenden Wesens bis zum Synechismus von Charles Sanders Peirce fort. Bei höheren Lebewesen führt die Fähigkeit, sich in wiederholbaren Mustern auf andere Wesen beziehen zu können, zu Vorgängen, die wir als Lernprozesse bezeichnen. Ein Hund kann etwa lernen, auf die Stimme seines Ausbilders zu reagieren. Das ist etwas anderes als der Anpassungsprozess der Birke, den ich gerade erwähnt habe, die an der Nordsee geduckt in die windabgewandte Richtung wächst. Es ist offensichtlich, dass die Fähigkeit, gestische Muster und Muster der Lautäußerung wahrnehmen und produzieren zu können, die elementare Bedingung des Zeichengebrauchs darstellt, die für unsere menschliche Subjektivität charakteristisch ist, weil die Art und Weise, wie wir uns auf andere Wesen beziehen, uns mit ihnen verbinden und an sie anpassen, ganz stark, wenn auch nicht nur, durch Zeichen vermittelt ist. Ich beziehe mich jetzt auf sie nicht, indem ich sie schlage, streichle oder esse, sondern indem ich ihnen Zeichen zurufe. Ich kann diese Laute produzieren, weil ich mich als Kleinkind an die Muster in meiner eigenen Lautbildung angepasst habe. Und Sie können hoffentlich verstehen, was ich sage, weil Sie sich an die Bedeutungszusammenhänge, die ich zu produzieren versuche, anpassen. Sowohl die Realisierung der Kompetenz, Zeichen zu gebrauchen, wie auch die, sie zu verwenden, stellen Beispiele für subjektive Anpassungsprozesse dar. Bisher habe ich von Anpassung nur im aktiven und reflexiven Sinne gesprochen. Organismen und Subjekte haben die Fähigkeit, sich an Umstände und andere Wesen anzupassen. Doch sie werden auch angepasst. Sie sind nicht nur Subjekte, sondern auch Objekte von Anpassungsprozessen. Ein Weinstock wird beschnitten, angepasst an die Wachstumsvorstellungen des Winzers, der einen hohen Traubenertrag erzielen möchte. Ein Hund wird, wie man das nennt, scharf gemacht, angepasst an die Aggressionsvorstellungen, die etwa sein Führer in der Armee von ihm hat. Ein Kind wird angepasst an die Vorstellungen von Ruhe und Sauberkeit, die die Erwachsenen von ihm haben. Diese Anpassungsprozesse werden auch als Kultivierung und Erziehung bezeichnet. Wenn wir ein Stück Holz zurechtschneiden, um es in eine Tischplatte einzupassen, sprechen wir nicht von Kultivierung oder Erziehung, sondern von der Herstellung, beispielsweise eines Keils. Die Begriffe der Kultivierung und Erziehung beziehen sich nur auf die anpassenden Einflussnahmen, die an Lebewesen vorgenommen werden. Ein Stück Holz ist bloßes Material, das entweder geeignet oder ungeeignet für einen Gestaltungsprozess ist. Wenn dagegen etwas oder jemand kultiviert oder erzogen werden soll, wird davon ausgegangen, dass dieses Wesen nicht nur Material ist, sondern, um sich weiterhin der aristotelischen Terminologie zu bedienen, selbst zu einer Form tendiert, also eigenen Trajektorien der Entwicklung folgt, in die die Kultivierungs- und Erziehungsprozesse eingreifen. Diese Eigentendenzen sind bei den Kultivierern und Erziehern entweder nicht erwünscht oder sie werden als nicht ausreichend ausgebildet betrachtet. Weinstöcke bringen zwar von selbst Trauben hervor und Kaniden beißen von sich aus, wenn sie jagen oder in Kommentkämpfe verwickelt sind, und junge Menschen erkunden von sich aus die Umwelt. Doch Winzer wollen mehr Trauben, als ein Weinstock ohne Beschneidung hervorbrächte. Hundetrainer bei den Marines wollen mehr und anderen Wesen gegenüber gezeigte Aggressivität, als ein Hund von selbst an den Tag legen würde. Lehrer wollen, dass Kinder mehr und anderes lernen, als wenn sie sich selbst überlassen, die Umwelt erkunden würden. In all diesen Fällen werden die Gestalt- oder Formbildungsprozesse der betreffenden Lebewesen und Subjekte den Formvorstellungen der Kultivierer und Erzieher angepasst. In diesem Anpassungsprozess spielen Machtdifferenzen eine wichtige Rolle. Denn der Weinstock kann nichts gegen die ihn beschneidende Schere tun. Der Hund unterschätzt notorisch seine eigene und überschätzt die Macht des ihn überragenden menschlichen Zweibeiners. Wenn er das nicht mehr tut, sondern begreift, dass der Zweibeiner, wenn er sich auf alle Viere lässt, kleiner ist als er, ist es mit der Hundeerziehung vorbei. Das Kind ist dem stärkeren Erwachsenen ausgeliefert. Ohne diese Machtdifferenzen wäre es nicht möglich, diese Wesen den Vorstellungen ihrer Kultivierer und Erzieher anzupassen. Das heißt, aristotelisch gesprochen, die Formtendenzen, die sie von sich aus haben, in die Richtung der Vorstellungen der Kultivierer und Erzieher zu verändern. Wer kultiviert oder erzieht, muss sich gegenüber den Wesen, die er seinen Formvorstellungen anpasst, zunächst nicht rechtfertigen. Es geht nicht um einen Argumentationsaustausch in diesen Fällen, jedenfalls, sofern es sich um kleine Kinder handelt, zunächst nicht. Deshalb habe ich die Machtdifferenzen betont. Es handelt sich bei Erziehung und Kultivierung jedoch auch nicht einfach um Gewalt. Wenn wir unter Gewalt die Zerstörung einer lebendigen Form verstehen, sei es, um sie ganz aus der Welt zu schaffen, etwa bei der Tötung eines tollwütigen Fuchses, sei es, um sie durch eine andere zu ersetzen, etwa wenn ein Pferd gewaltsam gezwungen wird, Hindernisse, die es normalerweise umlaufen würde, zu überspringen, so unterscheidet sie sich offensichtlich von Kultivierung und Erziehung. Kultivierung und Erziehung zerstören in der Regel keine Form, sondern setzen sie oder modifizieren sie. Trotz der Unterscheidbarkeit von Gewalt auf der einen und Kultivierung und Erziehung auf der anderen Seite ist die Rolle der Macht in diesem Zusammenhang eine sehr heikle. Wenn die Anpassungsprozesse, die im Spiel sind, wenn wir Zeichensysteme lernen, in grundlegender Weise durch Machtdifferenzen gesteuert sind, das heißt, weniger mächtige Wesen durch mächtigere gezwungen werden, sich auf bestimmte Weise mit Zeichen zu äußern und bei Äußerungen anderer sich auf bestimmte Weise zu verhalten, dann drohen die Einsicht und die Vernunft, die wir doch mit unserem Zeichengebrauch vor allen Dingen als Philosophen verbinden, unter die Räder zu kommen. Vermutlich deshalb hatte beispielsweise Platon behauptet, der ja auch viel über Erziehung nachgedacht hat, dass wir uns in unseren Äußerungen, wenn wir mit ihnen Einsichten verbinden, nicht an andere Menschen anpassen, sondern nach abstrakten Gegenständen richten. Der Erzieher passt in Platons Verständnis den Zögling nicht mit Macht an ein konventionelles Zeichensystem an, sondern er führt ihn in die Wiedererinnerung, wo ihm die ursprünglichen Einsichten über die bedeutungsgebenden Gegenstände klar wurden, die seine Seele schon hatte, diese Einsichten, bevor sie in einen Leib geriet und den Machtdifferenzen ausgesetzt wurde, die die fleischliche Existenz der Menschen nun einmal kennzeichnen. Wir, und ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle im Raum spreche, glauben diesen Mythos heute nicht mehr. Doch er hat, wie alle platonischen Mythen, seine Notwendigkeit in Platons Denken. Denn mit welchem Recht verlangt der Lehrer von seinem Schüler auf bestimmte Weise zu sprechen oder zu rechnen? Bei Platon legitimiert die ewige Ordnung der Ideen, denen gegenüber wir einmal ohne Zwang in einer reinen Schau zu Einsichten gekommen sein sollen, diesen Erziehungsprozess. Der Zögling wird nur gezwungen, sich an das zu erinnern, was er ohnehin schon einmal eingesehen hat. Er wird nicht zur Einsicht gezwungen, weil das gar nicht möglich wäre. Entweder man hat Einsichten oder man wird gezwungen. Ein Argumentum ad baculum, ein Argument mit dem Knüppel, ist eben kein wirkliches Argument und führt nicht zur Einsicht, sondern eine Drohung zur Erzeugung einer Einsicht simulierenden Äußerung. Die Anpassung des Zöglings an das Zeichensystem des Lehrers ist bei Platon eine Rückführung auf das, was er eigentlich ist. Vernünftige Seele, fähig zur Erkenntnis abstrakter Zusammenhänge. Erziehung im platonischen Sinne soll nicht zwingen, sondern vernünftig machen. Was an ihr als Zwang erscheint, soll nur Hilfe zur Selbstverwirklichung des Vernunftwesens sein, das leider in fleischliche Verhältnisse geraten ist, in denen es Zwang und Gewalt gibt. Erziehung soll Unterstützung in der Realisierung der eigentlich vernünftigen Natur des Zöglings, seiner schauenden Einsichtsfähigkeit sein. Und so gibt sich Erziehung ja bis heute, nicht als machtvolle Abrichtung, sondern als Kultivierung im Garten der zwanglosen Zwangs der Vernunft. Platon führt diese Theorie besonders gern und nicht zufällig am Beispiel der Mathematik durch, etwa wenn Sokrates im Dialog Theaetet einen Sklaven dazu bringt, mathematische Beweise zu führen. Die Mathematik als die Lehre von abstrakten Strukturzusammenhängen, welcher Art auch immer, es mögen Strukturen zwischen abstrakten Gegenständen oder zwischen Handlungsformen sein, ist in diesem Kontext von allerhöchster Bedeutung. Denn einerseits realisiert sie unsere Subjektivität als die Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, auf eine Weise wie kaum ein anderes intellektuelles Projekt. Im Zeichensystem der Mathematik scheint, anders als in der materiellen Welt, wirklich alles mit allem zusammenzuhängen. Wir grenzen Veränderungen der Wirklichkeit, die einerseits kontingent sind und auf Machtdifferenzen und Gewaltausübung zurückgehen, gerne von solchen ab, die wir als notwendig und regelhaft bezeichnen und deren Zwang nichts mit Gewalt, sondern, wie wir uns ausdrücken, mit Gesetzmäßigkeit zu tun hat. Die Hauptbeispiele für das Gesetzmäßige sind nun wiederum nicht zufälligerweise Naturgesetze, die in mathematisierten Naturwissenschaften formuliert werden können, allem voran in der Physik und die Schlussprinzipien, die in mathematischen Theorien verkörpert werden. Ich möchte so weit gehen, zu behaupten, obwohl das in der Regel die Juristen beleidigt, dass wir verstehen lernen, was Vernunft sein soll, indem wir uns an die Regelsysteme mathematischer Zeichenzusammenhänge anpassen. Das heißt, unsere subjektive Tendenz, Verbindung herzustellen, wird vor allem im Rahmen mathematischer Symbolismen verwirklicht. Anpassung der Subjektivität an die Mathematik ist deshalb nicht eine Anpassung neben anderen im Erziehungsprozess. Es ist vielmehr die grundlegende Anpassung, die man auch als die Anpassung an die Rationalität bezeichnen könnte. Die Anpassung, in der Subjekte vermeintlicherweise nicht mehr assoziativ dieses mit jenem entsprechend ihren partikularen Neigungen nach Futtern oder Geschlechtspartnern kombinieren, sondern die Möglichkeit von Verbindungen überhaupt nachvollziehen lernen. Nelson Goodman war nicht der Erste, doch er hat meines Erachtens am überzeugendsten in Fact, Fiction and Forecast gezeigt, dass man Naturgesetze als semantische Schlussregeln verstehen kann, die wir anhand eines bestimmten Paradigmas für Naturgesetze erlernen. Ebenso möchte ich die logischen Schlussregeln und argumentativen Prinzipien als etwas betrachten, was man vor allem anhand von mathematischen Paradigmen erlernt. Zuerst sind diese praktischen Paradigmen, wie die der Geometrie, uns gegeben im Erziehungsprozess. Und dann wird in Anpassung an sie ein in Zukunft handlungsleitender Kanon von Schlussprinzipien erstellt, wie es Aristoteles in der Darstellung dieser Prinzipien in seinen Analytiken getan hat. In dieser Überlegung ist die Rationalität als eine Reihe von Schlussprinzipien nicht vor den Paradigmen gegeben, sondern das Paradigma der mathematischen Plausibilisierung bildet erst unsere Auffassung von Vernunft. Genauso wenig haben wir einen Begriff von naturgesetzlichen Zusammenhängen, auch wenn Wissenschaftsphilosophen jahrzehntelang danach gesucht haben, unabhängig von den sehr verschiedenen Paradigmen für naturwissenschaftliche Gesetze. Das, was ich gerade versucht habe, deutlich zu machen, ist natürlich nicht das platonische Modell. Das platonische Paradigma ist kein praktisches, auch wenn Wolfgang Wieland versucht, es so zu verstehen. Der Unterschied, auf den ich hier hinaus will, ist ähnlich dem zwischen dem angloamerikanischen Case Law und dem römischen Recht. Im Case Law weiß ich, was Mord ist, im Unterschied zum Totschlag, indem ich die entsprechenden Fälle zitiere, in denen diese beiden Arten der Tötung dargestellt und unterschieden werden. Nur vom praktischen richterlichen Umgang mit diesen Fällen rührt mein Verständnis der Bedeutungsdifferenz zwischen den Begriffen Mord und Totschlag her. Nicht von einer Einsicht in eine abstrakte Bedeutungsdifferenz, die vermeintlicherweise die Bedingung dafür ist, dass ein Richter in dem betreffenden konkreten Fall überhaupt diesen Unterschied ausbilden kann. Im römischen und von ihm abstammenden Recht suche ich dagegen die Paragraphen, die Kodierung der Prinzipien auf, in denen von geplanten Tötungen aus niederen Motiven und ungeplanten Tötungshandlungen im Affekt die Rede ist, ohne dass unbedingt konkrete Fälle zitiert werden müssen. Den Termini in diesem Gesetzeszusammenhang wird, wenn ich platonisch denke, ihre Bedeutung durch Einsichten in die Verhältnisse zwischen abstrakten Gegenständen und nicht durch konkrete Urteilspraxis verliehen. Erst die Einsicht in die Strukturen zwischen diesen abstrakten Gegenständen liefert mir platonisch gedacht die Hinsichten, in denen ich konkrete Fälle überhaupt als solche des Totschlags oder Mordes beschreiben kann. Ähnlich wie im römischen Recht kann ich in der Physik in einer Formeltabelle ein mathematisches Gesetz aufsuchen oder wie im Case Law, mit konkreten Ausdrücken rechnen und dabei einsehen, wie etwa ein Logarithmus von einer bestimmten Größe zu bilden ist. Wenn nun ein Schüler Mathematik lernt, soll er mit seinem Geist Verbindungen zwischen den Zeichen, die er verwendet, herstellen. Und die sollen nicht bloß assoziativ, sondern, wie wir sagen, inferenziell sein. Was aber ist der Unterschied zwischen einem Schluss auf der einen und eine Assoziation auf der anderen Seite? Oberflächlich wird man sagen, die Tatsache, dass Assoziationen von Person zu Person variieren, Inferenzen jedoch nicht. Deshalb kann es keine falschen Assoziationen, sondern nur falsche Inferenzen geben. Inferenzielle Übergänge, und der Begriff des Übergangs wird im Folgenden noch wichtig werden, sind normiert. Assoziative Übergänge werden dagegen in der Regel nicht normiert. Assoziative Verknüpfungen sind lebensgeschichtlich relativ, inferenzielle nicht. Doch abgesehen von diesen ziemlich vagen Allgemeinheiten kann man meines Erachtens den Unterschied zwischen Inferenz und Assoziation nur paradigmatisch deutlich machen. Inferenziell ist ein Übergang, der unter das Muster eines mathematischen oder naturgesetzlichen semantischen Paradigmas subsumierbar ist. Oder zumindest wie die juristische Deduktion zu diesen Paradigmen analogisierbar ist. Assoziativ ist dagegen ein Übergang, der für ein partikulares Subjekt zwar etwas Zwingendes haben mag, so wie ich, wenn ich das Wort, und der Text ist älter als die jüngste Freiburger Universitätsgeschichte, wenn ich das Wort Exzellenz höre, nichts dagegen machen kann, als an übergewichtige Kardinäle in mit Räumen vergoldenem Stuck zu denken. Und deshalb bei den Worten Exzellenzuniversität und Exzellenzinitiative wiederum meine Abneigung gegen den Klerus, der jedoch gar nicht thematisch ist, in mir aufsteigen fühle. Dabei folge ich keiner Schlusskette, sondern eben nur einer privaten Assoziation. Wegen dieser Möglichkeit, Inferenzen von Assoziationen anhand von praktischen Paradigmen der Mathematik und Logik zu unterscheiden, ist die Philosophie der Logik und der Mathematik nicht irgendein Thema der Philosophie. Sie ist nicht ein Gebiet der Wissenschaftsphilosophie neben der Philosophie der Physik und der Philosophie der Biologie. Seit Kant die Mathematik in ihrer Fähigkeit, synthetische Urteile a priori zu produzieren, in der Nachfolge von Platon und Descartes zum Maßstab der Einsicht in der theoretischen Philosophie überhaupt machte, ist sie nicht eine beliebige Meta-Betrachtung, sondern zentral für das, was Philosophie als solche ausmacht, sofern wir unter Philosophie die argumentative und nicht assoziative Auseinandersetzung mit den grundlegenden Themen unseres Weltverständnisses verstehen. Die Mathematik ist, wenn meine Argumentationen richtig sein sollten, für unser Verständnis von Rationalität zentral. Die Frage, an was sich Subjekte anpassen, wenn sie Inferenzen lernen, ist deshalb nicht irgendeine Frage, sondern letztlich eine nach der Natur des Anpassungsprozesses der Rationalität konstituiert. Je nachdem, ob ich die Strukturen der Mathematik platonisch oder phrygisch als solche zwischen abstrakten Gegenständen ansehe oder als etwas, was mir durch sinnliche Zeichenparadigmen, wie ihre Bedeutung nicht durch abstrakte Gegenstände erhalten, sondern Wittgensteinsch gedacht, durch ihre Verankerung in unserem Leben, wird meine Vorstellung von Rationalität und Zwang eine andere sein. Ich will jetzt im letzten Abschnitt meiner Ausführung auf zwei Autoren eingehen, um das Verhältnis von Subjektivität, Anpassung und Rationalität am Beispiel der Mathematik genauer verständlich zu machen. Nämlich auf Spinoza einerseits und Wittgenstein, von dem ich meine Weisheiten hier habe, andererseits. Spinoza war wie seine Zeitgenossen Descartes und Hobbes von der Art und Weise, wie Euklid in seinen Elementen argumentiert, höchst beeindruckt, wie Sie wissen. Doch anders als Descartes und Hobbes hat er versucht, in seinem wichtigsten philosophischen Text der Ethiker tatsächlich möglichst ebenso wie Euklid in seinen Elementen vorzugehen, More Geometrico, wie er es genannt hat. Spinoza hat jedoch nicht einfach nur für sich selbst das Ideal der mathematischen Argumentationsform übernommen und geschätzt, sondern er war auch davon überzeugt, dass er mit seiner Ethika, mit seinem Buch, andere Leute vernünftig machen kann und dass das für ihr Leben gut ist. Er glaubte, dass sein Buch eine erzieherische oder therapeutische Wirkung haben kann, indem es seine Leser zur Vernunft bringt. Wir erwarten heute vielleicht nicht mehr so viel von einem Buch. Dies liegt jedoch vor allem daran, dass wir den mathematischen Strukturen nicht mehr, wie Platon oder Spinoza, die gleiche ontologische Dignität zusprechen. Spinoza glaubte zwar nicht an die Wiedererinnerungslehre und an Platons transzendente Ideen, doch er vertrat die Überzeugung, dass es eine immanente Struktur der Wirklichkeit gibt, die er mit der Chiffre, wie Sie wissen, Deus sive natura, Gott oder die Natur, gekennzeichnet hat und die, wenn wir uns auf den sogenannten Intellectus Infinitus beziehen, für die in Spinoza Eingeweihten, selbst mathematisch ist. Wenn wir in unserem Denken mathematische Strukturen realisieren, dann passen wir uns nach Spinoza an diese grundlegende Wirklichkeitsstruktur des Intellectus Infinitus an. Die Wirklichkeit ist im unendlichen Verstand des Gottes eine inferentielle Struktur. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir unseren Geist dieser inferentiellen Struktur Gottes ähnlich machen, ja, und sie anpassen. Genau das soll durch die wiederholte Lektüre der Ethiker geschehen, weil sie nur Allgemeinbegriffe, sogenannte Notiones Communes, die vermeintlich nicht kulturrelativ und historisch bedingt sind, wie Ursache, Wirkung, Körper, Bewegung und so weiter, verwendet, und alle anderen Begriffe genau definiert aus diesen Notiones Communis, wird, so glaubt Spinoza, der Geist des Lesers langsam aber sicher dazu gebracht, bei der Lektüre allein inferentielle Strukturen zu realisieren und nicht mehr zu assoziieren. Die Anpassung an die Bedeutungszusammenhänge der Ethiker ist von Spinoza eine Erziehung zur Rationalität, als Prozess der Anpassung an die grundlegende Struktur der Wirklichkeit selbst, die durch keinen historischen oder kulturellen Prozess tangiert werden kann. Weil die Wirklichkeit als ihrem Wesen nach rational von Spinoza vorgestellt wird, ist die Anpassung an eine mathematische Strukturierung des Denkens nicht nur eine Anpassung an die Rationalität, sondern eine Anpassung an die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist. Die Kultur erzeugt dagegen immer wieder Abweichungen von dieser natürlichen oder göttlichen oder die eigentliche Wirklichkeit ausmachenden inferentiellen Ordnung. Deshalb ist es die Aufgabe der Philosophie nach Spinoza, die Menschen von diesen irrationalen kulturellen Abweichungen abzuhalten und zu heilen. Denn wenn man sich nicht nach der natürlichen rationalen Ordnung richtet, gerät man nach Spinoza in die größten Schwierigkeiten, die letztlich Leid nach sich ziehen. Dies liegt daran, dass alle Machtdifferenzen und Machtkämpfe sich innerhalb dieser inferentiellen Ordnung ausbilden und abspielen. Wenn es auch immer möglich ist, dass ein mächtigeres Wesen ein weniger mächtiges zwingt und zerstört, kann doch nie nach Spinoza etwas passieren, was dieser inferentiellen Ordnung widerspricht. Wer also glaubt, ein Leben führen zu können, das nicht der inferentiellen Ordnung der Natur selbst folgt, macht sich sehr gefährliche Illusionen, wie mächtig er auch immer innerhalb dieser Ordnung aufgestiegen sein mag. Wer Leid vermeiden will, versucht dagegen nach Spinoza mathematisch zu denken, sich an die inferentielle Ordnung anzupassen und alle Machtkämpfe innerhalb dieses Spiels zu spielen. Wenn wir Veränderung unserer Subjektivität, die Leid nach sich ziehen, als gewaltsame beschreiben und solche, die Leiden vermindern, davon kategorisch unterscheiden, dann kann eine Erziehung zum mathematischen Denken in Spinozas Konzeption nie Gewalt bedeuten, weil sie das Leiden des erzogenen Wesens ja auf jeden Fall vermindern wird. Gewalt ist vielmehr jede kulturelle Einflussnahme, die Subjekte davon abbringt, rational zu sein. Spinozas der Stoa folgende Identifikation des Wirklichen mit dem Natürlichen und Göttlichen und seine Identifizierung von diesen wiederum mit dem mathematisch-inferentiellen, das eben das Vernünftige ist, war überaus folgenreich. Hegel hatte zwar ein anderes Paradigma der Vernünftigkeit, kein mathematisches mehr, doch die Idee, dass sich die partikularen Subjekte an die allgemeine Vernunft anzupassen haben, gilt für ihn so gut wie für Spinoza. Und Robert Brandom betrachtet beide zu Recht als seine Vorläufer. Ich würde es vorziehen zu sagen, dass Brandom einen spinozistischen oder hegelschen Gedanken aufwendig noch einmal variiert, indem er an die Stelle von Gott oder der Natur oder des Weltgeistes das allgemeine Sprachspiel setzt. Ein mir ebenso unplausibles Abstraktum wie die spinozistische oder hegelsche Großstruktur. Ich glaube jedoch, Parze Brandom, dass diese Tradition nicht mehr weitergeführt werden kann. Dies liegt vor allem an den Einsichten des späten Wittgenstein über die Philosophie der Mathematik. Bevor ich auf diese Einsichten von Wittgenstein zu sprechen komme, lassen Sie mich jedoch, und vielleicht muss ich mich bei einigen dafür entschuldigen, einen etwas polemischen Ton anschlagen, im Sinne von Paul Feierabend, dem Säulenheiligen meiner Heimatuniversität, damit deutlich wird, worauf ich mit diesen ganzen Überlegungen eigentlich hinaus will. Ich glaube nicht nur, dass es keine Natur und keinen Gott und keinen Weltgeist gibt, sondern ich glaube auch nicht, dass es eine Sprache gibt, die wir alle teilen müssen und an die wir uns anzupassen haben, wenn wir vernünftig sein wollen. Und es ist mir höchst suspekt, wenn sich Philosophen als Verwalter der natürlichen, göttlichen, weltgeistlichen oder der diskursiven Vernunft aufschwingen und als säkulare Priester der Rationalität anderen zu sagen versuchen, an was sie sich als Einzelne anzupassen haben, welche Bedeutung von Begriffen sie etwa zu akzeptieren haben, wenn sie vernünftig sein wollen. Das läuft meines Erachtens letztlich immer wieder auf eine kreativitätsabtötende Polizistenphilosophie hinaus, die größere Innovation des Sprechens als unvernünftig zu verhindern versucht. Auf diese von Whitehead als obskurantistisch charakterisierte Weise ist von den Gralshütern der Vernunft, genauer des wohletablierten Denkens, schon gegen die Kantorsche Mannigfaltigkeitslehre vorgegangen worden, gegen die Einsteinsche Relativitätstheorie, gegen die Atomistik, gegen die Quantenmechanik. Inzwischen ist dieses Priestertum der Philosophie glücklicherweise, obwohl es weiter existiert, nicht mehr bedrohlich, weil sich die Mehrheit der denkenden Menschen abgewöhnt hat, es zu beachten. Wie sieht nun die Situation aber aus, wenn wir die spinozistische Voraussetzung, die übrigens auch noch die von Kepler und Newton war, dass die Wirklichkeit selbst eine mathematische Struktur besitzt, nicht übernehmen? Auch dafür gibt es, wie schon angedeutet, ein prominentes Beispiel, die Wittgensteinsche Philosophie der Mathematik, in der, wie die meisten von Ihnen wissen werden, der Begriff der Abrichtung für die Art und Weise, wie wir mathematische Paradigmen lernen, eine große Rolle spielt und der ich mich jetzt zuwende. Und die Zitate finden Sie auf dem Handout, auf die ich jetzt eingehe. Ein Beispiel für die Wittgensteinsche Rede findet sich in diesem Zusammenhang gleich zu Anfang seiner Bemerkung über die Grundlagen der Mathematik in § 22, in dem es um die Bildung von Übergängen in Beweisen geht. Wenn wir diese Übergänge in einem ganz anderen Sinn bestimmen, schreibt Wittgenstein, indem wir nämlich unserem Schüler eine Abrichtung unterziehen, wie zum Beispiel Kinder sie im Einmaleins und im Multiplizieren erhalten, so nämlich, dass alle, die so abgerichtet sind, nun beliebige Multiplikationen, die sie nicht in ihrer Lehrzeit gemacht haben, auf die gleiche Weise und mit übereinstimmenden Resultaten ausführen, Wenn also die Übergänge durch Abrichtung so bestimmt sind, dass wir mit Sicherheit voraussagen können, wie er gehen wird, wenn er diesen Übergang bis jetzt noch nie gemacht hat, dann kann es uns natürlich sein, als Bild dieses Sachverhalts der Abrichtung den zu gebrauchen, die Übergänge seien bereits alle gemacht, er schreibe sie nur noch hin. Das ist im Grunde das platonische Bild. Die Übergänge sind zwischen den abstrakten Gegenständen schon da, der Schüler schreibt sie nur noch hin. Wittgenstein behauptet hier, dass das Bild des notwendigen Übergangs in der Mathematik, die Vorstellung, man orientiere sich in ihr an ewigen abstrakten Strukturen, in denen alle Verhältnisse schon bestünden, die man nur noch abzulesen habe, dass dieses Bild auf einen ursprünglichen Zwang, eine Abrichtung und nicht auf eine ursprüngliche Einsicht, eine Schau zurückzuführen sei. Eine Abrichtung, die, wenn sie nur weit genug getrieben wird, mit Sicherheit ein Verhalten nach einem bestimmten Paradigma garantiert. Wenn wir die Voraussetzung akzeptieren, dass die Schlussbewegungen in der Mathematik das Paradigma dafür sind, was wir unter rationalem Zeichengebrauch verstehen, und wenn Wittgenstein recht hat, dass die Paradigmen des mathematischen Zeichengebrauchs nicht durch Einsicht in Verhältnisse zwischen abstrakten Gegenständen, sondern durch Zwang und Abrichtung erworben werden, dann geht rationaler Zeichengebrauch darauf zurück, dass Subjekte an ein bestimmtes Zeichenhandeln angepasst werden. Wittgensteins Philosophie der Mathematik kann nicht den bekannten Ismen des Formalismus, Intuitionismus oder Logizismus zugeordnet werden, die in der Regel herangezogen werden, wenn man eine Position der Philosophie der Mathematik zu kennzeichnen versucht, obwohl seine Verwendung des Sprachspielbegriffs immer wieder zu seiner Zuordnung zu den Formalisten geführt hat. Wittgensteins Verständnis der mathematischen Sprache als eines Spiels, bei dem die Zeichen aufeinander verweisen und nicht auf abstrakte Gegenstände, macht ihn tatsächlich einiger formalistischer Positionen ähnlich. Seine Vorstellung jedoch, dass die Mathematik in der Lebenspraxis verwoben ist und dass mathematische Beweise als die wichtigste mathematische Praxis im Leben eine bedeutungskonstituierende Rolle spielen, kann kaum als formalistisch bezeichnet werden. Oder ich kenne keinen Formalisten, der den Lebensbegriff ähnlich prominent wie Wittgenstein verwendet. Sie macht wie Mühlhölzer, Felix Mühlhölzer, der Göttinger Wittgenstein-Forscher, auf sehr überzeugende Weise gezeigt hat, den eigenständigen Charakter der Wittgensteinschen Philosophie der Mathematik auf, diese Verwendung des Lebensbegriffs. Wittgenstein selbst empfand alle Ismen in der Philosophie der Mathematik, ebenso wie die des Idealismus und Realismus, als unangemessen angesichts der täglichen Praxis der Mathematik. Er wollte nicht, dass man von der Praxis abgelenkt wird durch solche Ismen. Mühlhölzer parallelisiert Wittgensteins Haltung hier meiner Ansicht nach zu Recht mit der von Albert Einstein, der einmal schrieb: Ich kann mich mit keinem der Ismen anfreunden und bei ihnen zu Hause fühlen. Es kommt mir immer so vor, als ob ein solcher Ismus nur so lange stark wäre, als er sich von der Schwäche seines Gegenismus ernähren kann. Ist der aber totgeschlagen und allein auf weiter Flur, dann erweist er sich als sehr schlotterbeinig. Ich möchte folgenden Lehrsatz aufstellen: Wenn man zwei beliebige Ismusse von allem Unrat säubert, werden sie einander gleich. Das ist keine geschmäcklerische Bemerkung. Sowohl für Wittgenstein wie für Einstein waren die tatsächlichen mathematischen und physikalischen Praktiken viel wichtiger als alle erkenntnistheoretischen Metabetrachtungen dieser Praktiken, aus denen sich eventuell dann eine Rechtfertigung der Praktiken ergeben sollte und die die definierenden Charakteristika philosophischer Kunstprodukte wie Realismus, Idealismus, Formalismus oder Konstruktivismus lieferten. Die mathematischen und physikalischen Praktiken sorgen dagegen nach Wittgenstein und Einstein für sich selbst. Es bedarf keiner philosophischen Rechtfertigung, um sich klarzumachen, was an einem mathematischen oder physikalischen Raisonnement gewiss oder zweifelhaft, genau oder ungenau, haltbar oder vernünftig ist und was nicht. Es sind vielmehr diese Praktiken selbst, die uns die Paradigmen der Gewissheit, der Genauigkeit und der Rationalität liefern und nicht die nachträglichen Reflexionen über sie. Welchen Praktiken Menschen aber folgen, unterliegt nicht ihrer Willkür. Sie bilden sich vielmehr in dem, was Wittgenstein die Naturgeschichte des Menschen nennt, aus. Damit will Wittgenstein keiner evolutionären Erkenntnistheorie das Wort reden, wie Sie wissen. Vielmehr stellen der Begriff der menschlichen Naturgeschichte und die Verwobenheit der mathematischen Beweisverfahren mit Lebenspraktiken wie dem Zählen, dem Messen, gerade das Eigentümliche und schwer zu deutende der Wittgensteinschen Philosophie der Mathematik dar. Wer Mathematik lernt, lernt nach Wittgenstein nicht einfach den Umgang mit Zahlen und geometrischen Gebilden. Er wird vielmehr auf ganz spezifische Weise in unsere Lebenspraxis eingeführt. Und die Überwachung der Einhaltung der mathematischen Regeln, die Abrichtung, ist der Versuch zu garantieren, dass diese Lebenspraxis auch fortgesetzt wird. Die Abrichtung ist also keine willkürliche Gewalt. Sie ist auch nicht durch ein Interesse an einem speziellen Fach motiviert, sondern die Abrichtung in der Mathematik ist die grundlegende Anpassung an die etablierte Lebensform. Diese Lebensform ist jedoch nichts Abstraktes, wie die platonischen Ideen oder die Struktur des unendlichen Verstandes Gottes. Sie ist vielmehr sehr konkret und historisch gewachsen, was man in Beispielen wie dem zählenden Verhalten beim Kaufmann oder dem geometrischen Ausmessen von Grundstücken studieren kann. Das Verhalten von Menschen wird in Übereinstimmung gebracht, sie werden einander angepasst, indem sie unter anderem mathematische Praktiken auf eine bestimmte Weise in ihrem Leben realisieren. Sie können das auch nicht oder anders tun, doch dann wäre ihr Leben ein anderes. Das versucht Wittgenstein immer wieder zu imaginieren, ein anderes Leben, in dem eine andere grundlegende Praxis gefolgt wird. Denke dir, und das müsste ein Zitat auf Ihrem Handout sein, denke dir Menschen, die Geld im Verkehr gebrauchen, nämlich Münzen, die so aussehen wie unsere Münzen, und sie geben sie auch für Waren her, aber jeder gibt für die Waren, was ihm gerade gefällt, und der Kaufmann gibt dem Kunden nicht mehr oder weniger, je nachdem er bezahlt, kurz dies Geld oder was so aussieht, spielt bei ihnen eine ganz andere Rolle als bei uns. Wir würden uns diesen Leuten viel weniger verwandt fühlen als solchen, die noch gar kein Geld kennen und eine primitive Art des Tauschhandels treiben. Weil Tauschen und Addieren bei uns zusammenhängen, ragen die Regeln der Addition in unser Leben hinein. Wer nicht auf bestimmte Weise addiert, kann auch das Geld nicht mehr als universales Tauschmittel verwenden, wie die anderen. Er fällt aus unserer Lebensform heraus. Diese Wittgensteinsche Philosophie der Mathematik ist einerseits sicherlich von einer Abneigung gegen abstrakte Gegenstände als den eigentlichen Bedeutungen der mathematischen Zeichen gekennzeichnet. Dass man nur verständlich machen kann, wie die Mathematik auf die Wirklichkeit angewendet werden kann, wenn man, wie Frege, eine Klasse aller Begriffe bildet und unter die die Gegenstände, auf die die Zahlwörter fallen, gehört, ist ebenso unplausibel wie anzunehmen, man könnte verstehen, wie eine Übersetzung von einer Sprache in eine andere möglich ist, wenn man einen abstrakten Gegenstand namens Proposition postuliert, auf den sich die gleichbedeutende wahrheitsfähigen Ausdrücke verschiedener Sprachen beziehen. Kein Kaufmann hantiert mit Klassen von Begriffen, wenn er die Mathematik in seinen Bilanzen anwendet. Und kein Übersetzer bezieht sich auf Proposition oder Wahrheitswerte, wenn er übersetzt. In beiden Fällen setzen sich in den Augen des späten Wittgensteins die Postuliere abstrakter Gegenstände, Klassen oder Propositionen, über die genaue Analyse der entsprechenden Praktiken, vor allem über die Analyse der Vielfalt der Praktiken in der angewandten Mathematik und im Übersetzen hinweg. Wittgenstein selbst hat auch keine vollständige, was immer das heißen mag, Darstellung der mathematischen Praktiken geliefert, keine Phänomenologie des Beweisens produziert. Schon die Praktiken des Beweisens lassen sich nach Wittgenstein nicht auf einen einzigen Begriff oder eine Beweistheorie bringen. Die Mathematik, schreibt Wittgenstein, ist ein buntes Gemisch von Beweistechniken und darauf beruht ihre mannigfache Anwendbarkeit und Wichtigkeit. Wir betrachten in der Regel heute die kalkulisierbare Ableitung als das Paradigma des Beweises, aber wenn Sie in die Mathematik selbst hineinschauen, ist das nur ein Fall unter vielen und im Euklid kommt das sowieso nicht vor. Aber Wittgenstein hat sich mit einer sehr grundlegenden und anfänglichen Praktik ausführlich auseinandergesetzt, nämlich mit der des Lehrens und des Erwerbens mathematischer Fähigkeit. Und genau in diesem Zusammenhang fällt immer wieder das Wort Abrichtung. Ich zitiere nochmal: Nun, Was will ich, dass er tun soll? Die beste Antwort, die ich mir selbst darauf geben kann, ist, diese Befehle ein Stück weiter auszuführen. Und nun richte ich ihn dazu ab, die Regel Strich, Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Punkt, 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 etc. zu folgen. Und wieder weiß ich selbst nicht mehr darüber, was ich von ihm will, als was mir das Beispiel selbst zeigt. So habe ich also einem das Zählen und Multiplizieren im Dezimalsystem beigebracht. 365 mal 428 ist ein Befehl und er befolgt ihn. Die Rechtfertigung des Satzes 25 mal 25 ist gleich 625 ist natürlich, dass wer so und so abgerichtet wurde unter normalen Umständen bei der Multiplikation 25 mal 25 auch 625 erhält. Das Zwingende der mathematischen Regel ist also nach Wittgenstein ursprünglich das Zwingende des Befehls in einem Abrechnungsprozess und nicht der zwanglose Zwang der vernünftigen Einsicht. Der, der mit seinem Befehl zwingt, hat nach Wittgenstein nicht mehr zur Verfügung als das Beispiel, das er in der Abrichtung verwendet. Er verfügt nicht über einen speziellen Zwang zu einer Einsicht oder einen abstrakten mathematischen Gegenstand, den er durch sein Beispiel vorführen kann. Er weiß höchstens, wenn er Wittgenstein gelesen hat, von der Verwobenheit mathematischer Praktiken in unserem Leben. Das Rätsel, vor das sich Wittgenstein hier gestellt sieht, ist, woher nimmt das Beispiel seine paradigmatische Kraft? Paradigmata hießen ja manchmal bei Platon auch die Ideen. Die Wittgensteinschen Beispiele sind die sinnlichen Nachfolger der unsinnlichen platonischen Ideen. Doch ihre Sinnlichkeit erklärt nicht ihre Macht, die sie im Leben und im Denken haben. Das wichtigste Beispiel in der Mathematik ist für Wittgenstein der Beweis. Deshalb handeln sehr viele seiner Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik von Beweisen. Beweise sind für Wittgenstein, und daran sieht man, dass er nicht diese Kalkülvorstellung von Beweis hatte, immer kreativ. Ich zitiere nochmal, der Beweis schafft einen neuen Begriff, indem er ein neues Zeichen schafft oder ist. Oder indem er dem Satz, der sein Ergebnis ist, einen neuen Platz gibt. Denn der Beweis ist nicht eine Bewegung, sondern ein Weg. Das ist zugegebenermaßen eine typisch Wittgenstein-kryptische Bemerkung, die aber deutlich macht, dass Wittgensteins Vorstellung, wir erlernten Mathematik durch Abrichtung und nicht durch Einsicht, kein konservativer Obskurantismus ist. Wer einen Beweis findet, schafft nach Wittgenstein einen neuen mathematischen Begriff oder eine neue Bedeutung für einen bekannten Begriff. Der Beweis ist dann ein Bild, noch ein platonischer Begriff, für einen neuen bedeutungsstiftenden Zusammenhang. Auch dazu ein berühmtes Zitat, nämlich der Anfang des dritten Teils der Bemerkung zur Philosophie der Mathematik. Ein mathematischer Beweis muss übersichtlich sein, schreibt Wittgenstein. Beweis nennen wir nur eine Struktur, deren Reproduktion eine leicht lösbare Aufgabe ist. Der Beweis muss ein Bild sein, welches mit Sicherheit sich genau reproduzieren lässt. Wie bei Platon sind wir auch bei Wittgenstein vor das Problem der Teilhabe, der Metexis, gestellt. Wie wissen wir, dass eine Rechnung, die wir machen, beweisbar ist, dass sie am Bild des Paradigmas, zu dem wir ursprünglich gezwungen worden sind, teilhat? Nicht durch eine plötzliche Intuition, sondern dadurch, dass der Beweis übersichtlich ist, dass die Begriffe seiner einzelnen Sätze zwar mit neuer Bedeutung versehen werden, aber dadurch zugleich das ganze Feld der Bedeutungen erkennbar wird. Nochmals Wittgenstein. Der mathematische Beweis, schreibt er, überredet uns, indem er bestimmte Verbindungen herstellt. Der Beweis stellt dies, zum Beispiel 126 mal 631 ist gleich, mitten in ein riesiges System. Er weist ihm eine Stelle zu. Man lehrt uns, jede Regel anzunehmen, die sich so erzeugen lässt. Die Beweise ordnen Sätze, sie geben ihnen Zusammenhang. Der Beweis ist also nicht ein willkürlich erzeugtes Bild, sondern eines, das uns die Landschaft der mathematischen Begriffe aus einer neuen Perspektive zeigt. Nur wenn diese Perspektive eine ist, in der wir auch unser Leben fortsetzen können, werden wir den Beweis akzeptieren. Denn viele mathematische Begriffe tauchen ja dauernd in zivil, wie sich Wittgenstein ausdrückt, in unserem Leben außerhalb der Mathematik auf, sind mit Äpfeln und Birnen, Zinsen und materiellen Prognosen verbunden. Wer einen neuen Beweis akzeptiert, erfasst in dem Bild dass der Beweis von den Begriffen und ihren Bedeutungen, die in ihm vorkommen, versammelt auch eine Perspektive auf die anderen mathematischen Praktiken in unserem Leben. Wichtig ist jedoch, dass der Beweis das Bild einer Praxis ist, der Praxis einer spezifischen Verbindung von Zeichen. Denn es ist die Praktik, die Bedeutung nach Wittgenstein konstituiert. Auf sie richtet sich die Abrichtung. Beweise, so deutet Mühlhölzer, beruhen für Wittgenstein als, und jetzt zitiere ich Mühlhölzer, als formale Prüfung auf Techniken der Zeichentransformation. Und sie sind nichts anderes als Bilder für Zeichentransformation. Dieser Bildcharakter verleiht ihnen die für die Mathematik eigentümliche Unzeitlichkeit und zugleich, indem die Bilder als Vorbilder fungieren, das eigentümliche Normative. Und hier könnte man hinzufügen, dass diese Bilder sehr ähnlich den platonischen Ideen sind. Das Normative fließt jedoch nicht aus der Macht eines jenseitigen Gegenstandes oder der Kraft der Vernunft, sondern das Normative fließt aus der Abrichtung, wie beim Fahrradfahren. Doch die mathematischen Praktiken haben an sehr vielen Stellen in unserem Leben Folgen. Und das ist anders als beim Fahrradfahren. Man kommt gut durchs Leben, auch wenn man nicht Fahrrad fahren kann. Vielleicht in Freiburg nicht so sehr, aber sonst schon. Deshalb scheinen uns die mathematischen Praktiken viel notwendiger als das Fahrradfahren. Deshalb adeln wir sie im Unterschied zum Fahrradfahren, das ja auch seine eigenen Notwendigkeiten hat, mit dem Titel vernünftig, und nennen die Beschreibung einiger grundlegender mathematischer Verfahren die Logik oder die Regeln der Vernunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.